Ja, meine lieben Schwestern und Brüder, dann wollen wir an diesem gesegneten Sabbatnachmittag die Ärmel noch einmal hochkrempeln, ja, und zum zweiten Teil unserer Überlegungen kommen. Adventistische Verkündigung im Zeitalter der Menschenrechte. Schaut man nun auf die Geschichte der adventistischen Nachbarschaftskultur im Verhältnis zu anderen Kirchen, so ergibt sich zunächst ein verworrenes Bild. Aber bei näherem Betrachten zeigt sich eine positive Entwicklung in Richtung auf die Akzeptanz eines modernen Toleranzverständnisses und eines zwischenkirchlichen Dialogs auf Augenhöhe. Was heißt das? Ich komme damit zum ersten Punkt meiner Ausführungen im zweiten Teil, in der Tradition einer Konfrontationstheologie. In den letzten Monaten vor dem 22. Oktober 1844 oder 43, ja, radikalisierte sich die Mille-Bewegung. Die erneute Festlegung der Wiederkunft Christi auf ein genaues Datum führte zur Ausstoßung der Milleriten aus ihren Kirchen. Darauf folgte die hohe Zeit der sogenannten Sieben-Monate-Bewegung und schließlich die große Enttäuschung vom 22. Oktober. Was zurückblieb, waren nicht nur Scharen von bitter Enttäuschten, sondern auch eine völlig vergiftete Beziehung zwischen den Ausgestoßenen und den Kirchen. Diese bittere Erfahrung wurde zum Ansatz einer Abgrenzung und einer scharfen Konfrontationstheologie, die in den frühen Schriften der Siebenten-Tags-Adventisten ihren Niederschlag fand. Das belegt der Umgang mit bestimmten Begriffen wie beispielsweise Antichrist, Babylon, Tier, Hure, Verfolgung, Mahlzeichen und dergleichen, mit denen die nicht sabbathaltenden Kirchen dem Gericht Gottes anheimgestellt wurden. In dieser negativen Nachbarschaftstradition stehen auch die letzten zwei Absätze der Erklärung des Generalkonferenz-Exekutivausschusses vom 15. April 1997. Diese Erklärung trägt den Titel »Wie Siebenten-Tags-Adventisten den römischen Katholizismus sehen«. Da heißt es, vierter Abschnitt, »Was unsere Beziehung als Adventisten zum römischen Katholizismus betrifft, so spielen dabei die Vergangenheit wie die Zukunft eine Rolle. Die geschichtlichen Berichte, wonach die römisch-katholische Kirche Intoleranz bis hin zur Verfolgung Andersgläubiger praktizierte, lässt sich nicht einfach auslöschen oder übersehen. Hinzu kommt das römisch-katholische System der Kirchenleitung. Es beruht auf außerbiblischen Lehren wie dem päpstlichen Primat. In Zeiten enger Verflechtung zwischen Kirche und Staat führte das zu schwerer Missachtung der religiösen Freiheit. Das war also einmal ein Blick rückwärts in die Vergangenheit. Und jetzt, Absatz 5, darüber hinaus sind Siebenten-Tags-Adventisten von der Richtigkeit ihrer prophetischen Auffassungen überzeugt, wonach die Menschheit nahe an das Ende der Zeit herangekommen ist. Auf der Grundlage biblischer Vorhersagen glauben Siebenten-Tags-Adventisten, dass unsere Erde unmittelbar vor dem zweiten Kommen Christi eine Zeit beispielloser Unruhen erleben wird, wobei der siebente Tagsabbat eine zentrale Rolle spielen wird. In diesem Zusammenhang rechnen wir damit, dass Weltreligionen einschließlich und in einer Schlüsselrolle Führende christliche Gruppierungen bzw. Strukturen sich zusammen mit den Weltmächten Gott und dem Sabbat widersetzen werden. Diese Vereinigung zwischen Kirche und Staat wird dann noch einmal zu weit weltverbreiteter religiöser Unterdrückung führen. Nun, diese Erklärung war offensichtlich nicht für den zwischenkirchlichen Dialog gedacht. Sie sollte vielmehr gemeindeintern das Festhalten an unserer traditionellen prophetischen Zukunftsschau bekräftigen. Diese Vision beinhaltet vor allem ein düsteres Endzeitszenario, das uns unter den Begriffen gegenwärtig ist, die große Trübsal, die sieben Plagen, Verführung, Ende der Gnadenzeit, Angst in Jakob, Verfolgung, Mahlzeichen des Tieres, Sichtung, Abfall, Gericht. All diese Begriffe sind negativ besetzt und vermitteln in ihrer Gesamtheit eine angstbesetzte Religion. Angst vor der Zukunft, Angst vor den vermeintlichen äußeren Feinden der Gemeinde, Angst vor dem eigenen Ungenügen vor Gott am Ende der Gnadenzeit, Angst vor den falschen Brüdern, die diese Sicht nicht teilen und darum der Sichtung anheimfallen werden. Damit ist es klar, hat man ein solches Szenario verinnerlicht, dann sieht man in allem und in allen, die nicht so sind wie ich bin, Feinde. Feinde der Wahrheit, Gegner der Adventgemeinde, Feinde Gottes. Wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns. Und es ist ebenso klar, dass man angesichts dieser Feindbildwahrnehmung auch mit jenen Geschwistern in der Gemeinde nicht mehr klarkommt, die diese Sicht nicht teilen. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Und wohin das führt, das kann man sich dann auch vorstellen. Nun, die ethische Problematik dieser Sicht liegt im Folgenden. Unter Berufung auf die Prophetie und auf die religiöse Überzeugung wird der kirchlichen Konkurrenz eine widergöttliche und feindliche Haltung unterstellt, die nicht überprüfbar ist, weil sich die Ankläger nicht auf vollendete Tatsachen, sondern auf ihre prophetische Schau und auf ihre eigene religiöse Überzeugung berufen und weil der eigentliche Tatbestand der Unterdrückung und der Verfolgung in die unverfügbare Zukunft verlegt ist. Die Erklärung rechtfertigt Verwerfungen in der Gegenwart mit Unterstellungen, die für die Zukunft behauptet werden. Man sagt den anderen Kirchen, ihr seid Babylon, beziehungsweise ihr seid Töchter der Hure. Nicht aufgrund eures gegenwärtigen Verhaltens zu uns, ihr verfolgt uns ja nicht, sondern weil nach unserer Deutung der Prophetie eure Kirchen in Auflehnung gegen Gott unsere Glieder verfolgen werden. Damit greift man natürlich der Zukunft Gottes vor. Man stellt die eigene Auslegung über die Bibel und man diskriminiert die anderen, indem man sie einfach vorverurteilt. Der letzte tonangebende Absatz der Erklärung gibt dem Dokument den Charakter einer Verschwörungstheorie, deren Sprengkraft nicht zu unterschätzen ist. Ich erinnere an das Drama von Waco in Texas unter der Führung des ehemaligen Adventisten David Koresh. Ich erinnere an das Attentat von Timothy Wayne auf das US-Handelszentrum von Oklahoma City, das an die 260 Menschen das Leben gekostet hat. Ich erinnere an die vielen staatsverdrossenen Selbstverteidigungsgruppen in den Vereinigten Staaten, die den US-Präsidenten am Leben bedrohen. Das stellt uns vor die Frage, wollen wir Bibelinterpretationen aufrechterhalten, die uns zu Misstrauen und zu Hassgedanken gegen andere Christen und gegen andere Kirchen verleiten? Auslegungen, die in unseren eigenen Gedanken oder in unseren eigenen Gemeinden Spannungen verursachen, weil viele Geschwister im Gehorsam zum Gebot der Feindesliebe nicht bereit sind, eine solche Konfrontationstheologie mitzutragen. Wird die Gemeinde ihrem Auftrag überhaupt gerecht, wenn sie an der paulinischen Heilsgewissheit vorbei, es ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, siehe Römer 8. Wir sind Kinder Gottes, Gott ist für uns. Wer mag wider uns sein? Wenn man an diesen Zusagen vorbei den Menschen nicht das Evangelium, sondern eine Drohbotschaft verkündigt, wollen wir uns eine Verkündigung verschreiben, die uns als Gemeinde Jesu Christi isoliert? Erfreulicherweise hat die Adventbewegung noch eine ganz andere kirchliche Tradition. Und auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Und so lautet der zweite Abschnitt in diesem zweiten Teil das adventistische Erbe einer dialogischen Nachbarschaftskultur. Neben der ausgrenzenden Tradition in der frühen Adventbewegung lief eine positive Sicht der kirchlichen Nachbarschaftskultur einher, die nach und nach immer klarere Konturen annahm. Ich zitiere Ellen White aus dem Jahre 1900. Sie schreibt, unsere Prediger müssen versuchen, den Predigern anderer Gemeinschaften nahezukommen. Betet für diese Männer, für die Christus Fürsprache einlegt, und betet mit ihnen. Eine feierliche Verantwortung ruht auf ihnen. Als Botschafter Christi sollten wir eine tiefe und ernste Anteilnahme an diesen Hirten der Herde bekunden. Ein weiteres Zitat. Wenn wir einen Ort betreten, sollten wir nicht unnötige Mauern zwischen uns und andere Glaubensgemeinschaften, insbesondere den Katholiken gegenüber, aufbauen. Aus dem, was Gott mir gezeigt hat, geht hervor, dass eine große Anzahl aus der Reihe der Katholiken gerettet wird. Und ein letztes Wort, ein sehr prinzipielles. Unsere Aufgabe ist es, aufzurichten und nicht niederzureißen. Dieser Linie folgen beteiligten sich die Siebenten-Tags-Adventisten im Jahre 1910 an der ersten Weltmissionskonferenz in Edinburgh, wo zahlreiche Kirchen zur Förderung der Evangeliumsverkündigung in einer globalen Dimension zusammengetreten waren. Dieses Ereignis fand dann seinen kirchenadministrativen Niederschlag im Beschluss 075 der Working Policy, der Arbeitsrichtlinien, veröffentlicht von der Generalkonferenz von 1926, wo die Siebenten-Tags-Adventisten ihr Verhältnis zu den anderen Kirchen grundsätzlich wie folgt definieren. Ich zitiere, wir anerkennen, dass jede Organisation, die den Menschen Christus nahe bringt, ein Teil des göttlichen Planes zur Evangelisation in der Welt bedeutet. Wir haben deshalb einen tief empfundenen Respekt gegenüber den Menschen, Männern und Frauen anderer Gemeinschaften, die sich darum bemühen, Seelen für Christus zu gewinnen. Zitat Ende. Dieses Dokument ist die Grundlage einer adventistischen Nachbarschaftskultur, die wir seit Jahrzehnten auf Generalkonferenzebene sowie im Rahmen von Hochschultagungen pflegen. Eine christliche Nachbarschaftskultur, die gegenseitige Vorurteile abbaut und unsere Kirche bei anderen Kirchen zu gern gesehenen Gästen macht. Als jüngstes Beispiel sei der im Juli dieses Jahres, also erst unlängst, in dieser Stadt Stuttgart abgehaltene Konferenz des Lutherischen Weltbundes erwähnt, denn hier hat John Gratz, der Sekretär für religiöse Freiheit und öffentliche Angelegenheiten, an der Generalkonferenz eine herzliche Grußbotschaft unserer Kirchenleitung an die Lutherische Weltkirche verlesen. Vor mir liegt ein Informationsbulletin des APD, das im nächsten Adventisten heute erscheinen soll, geschrieben von unserem Bruder Holger Teubert mit dem Titel Bilaterale, das heißt zweiseitige Dialoge der Generalkonferenz auf Weltebene. Und da heißt es, 1980 setzte die Generalkonferenz einen Rat für zwischenkirchliche und interreligiöse Angelegenheiten ein, um die Beziehungen der Freikirche zu anderen Konfessionen und Religionen zu leiten. Der Rat führte auf Weltebene theologische Gespräche zwischen zwei Konfessionen durch, nämlich jeweils immer mit Vertretern der Generalkonferenz und unserer Hochschulen auf der einen Seite und mit den Weltleitungen anderer Denominationen, nämlich mit dem reformierten Ökumenischen Rat 1985 und 1987. Es handelt sich da jeweils immer um Tagungen, die fast eine Woche dauern und sehr ausführlich, sehr gründlich gestaltet werden. Dann dem Lutherischen Weltbund 1994 und 1998, dem Ökumenischen Patriarchat 1996 von Konstantinopel, dem Reformierten Weltbund im Jahre 2001, dem Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen im Jahre 1999 und 2003. Ihr habt es richtig gehört, das ist der Päpstliche Rat, mit dem die Generalkonferenz mit ihren Theologen im Gespräch war. Dann die Heilsarmee 2004 bis 2008, dann Gespräche mit der weltweiten Evangelischen Allianz 2006 bis 2007, die werden auch weitergeführt nächstes Jahr. Und nächstes Jahr ebenfalls sind Dialoge anberaumt mit der Mennonitischen Weltkonferenz. Bei den theologischen Gesprächen geht es darum, die jeweils andere Kirche kennenzulernen. Hierzu dienen Referate über Geschichte, über Lehre, über sittliche Werte der beiden Denominationen. Danach werden einzelne Themen besprochen, wie beispielsweise die Stellung der Heiligen Schrift in der Theologie der Denominationen, allein die Schrift inklusive Ellen White oder auch die Glaubensväter der anderen Kirchen, Sabbatsonntag, Kirche und Staat. In den Referaten werden das Verständnis der jeweiligen Kirche, aber auch die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede deutlich gekennzeichnet. Man fragt immer wieder, was eint uns, was trennt uns? Das wird im brüderlichen Geist dargelegt. Dabei geht es nicht um die Sondierung irgendeines formalen Zusammenschlusses auf organisatorischer Ebene. Man möchte vielmehr zu einem besseren gegenseitigen Verständnis gelangen, Klischeevorstellungen abbauen, die jeweiligen Glaubensgrundlagen klarlegen, sowie tatsächliche und vermeintliche Spannungen abbauen. Zudem werden Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgelotet, etwa beim Gebet, beim Bibelstudium, bei der Unterstützung der Bibelgesellschaften, im Bereich der Religionsfreiheit und bei der Linderung von dringenden Nöten der Gesellschaft im Geist christlicher Liebe. An all diesen Dialogen auf Weltebene nehmen auch die Theologen des Bibelforschungsinstitutes an der Generalkonferenz teil. Und dieses Institut scheint sich da herauszukristallisieren als so die letzte Lehrinstanz, die ihr Okay gibt zu bestimmten theologischen Stellungnahmen. Unsere Nachbarschaftskultur widerspiegelt sich in unseren religiösen Vorstellungen, in unseren Bibelauslegungen in Bezug auf unsere Dialogpartner. Wo man den anderen dämonisiert, agiert man natürlich in der Zone der Konfrontation. Wo man auf eine versöhnte Koexistenz bedacht ist, pflegt man einen Umgang und eine Sprache, die andere in ihren religiösen Überzeugungen ernst nimmt und respektiert. Dieser Standpunkt fand in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten auf höchster Leitungsebene seinen stärksten Rückhalt. Vor mir liegt die Erklärung der Generalkonferenz bzw. des Generalkonferenz-Exekutivausschusses vom 17. November 1998 zum Anlass des 50. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Das Dokument wurde vom Sekretariat der Generalkonferenz für öffentliche Angelegenheiten genehmigt und von der Vollversammlung der Delegierten der Generalkonferenz in Toronto im Juni 2000 verabschiedet. Unsere Erklärung lautet, ich bringe nur einige Auszüge, von ihren Anfängen um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten die Menschenrechte unterstützt. Da die frühen Adventisten von biblischen Werten inspiriert waren, wurden sie in die Kämpfe gegen Sklaverei und Ungerechtigkeit verwickelt. Sie machten für jeden Menschen das Recht geltend, seine Glaubensüberzeugungen nach dem eigenen Gewissen wählen zu können und seine bzw. ihre Religion in völliger Freiheit und ohne Diskriminierung ausüben und lehren zu können. Man beachte, das Wort Diskriminierung kommt in diesem Dokument dreimal vor, ja, und zwar immer in einem ablehnenden Sinne. Man verwirft Diskriminierung. Stets, und das ist auch ein grundlegender Satz, stets in Respekt vor den gleichen Rechten der anderen. Es ist also nicht so, dass Adventisten nur für ihre eigene religiöse Freiheit als Minderheit kämpfen, sondern sie kämpfen auch für die religiösen Freiheiten anderer. Und sie respektieren ihren Anspruch auf Religionsfreiheit. Siebenten-Tags-Adventisten sind überzeugt, dass in Sachen der Religion die Anwendung von Gewalt den Grundsätzen Gottes zuwider ist. Bei der Förderung der Religionsfreiheit, des Familienlebens, der Erziehung, der Gesundheit, der gegenseitigen Hilfe sowie in Beantwortung des Appells menschlicher Bedürfnisse bekennen sich die Siebenten-Tags-Adventisten zur Würde der nach dem Bilde Gottes geschaffenen Person. Die allgemeine Erklärung stammt von dem besten und innigsten Teil des menschlichen Herzens und ist ein fundamentales Dokument, das für die Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Nichtdiskriminierung der Minderheiten steht. Artikel 18, der bedingungslos Religionsfreiheit für den Glauben und für die Glaubenspraxis hochhält, ist von besonderer Bedeutung. Denn Religionsfreiheit ist das grundlegende Merkmal, das alle Menschenrechte bestätigt und hochhält. Interessant, wenn man das so liest und wenn man auch daneben noch die päpstlichen Enzykliken liest und Verlautbarungen, denn diesen Wortlaut fand ich auch in einer Verlautbarung des Papstes Johannes Paul II. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten fordert die Vereinten Nationen, Regierungsbehörden, religiöse Führer und Gläubige und Nichtregierungsorganisationen auf, konsequent auf die Umsetzung dieser Erklärung hinzuwirken. Politiker, Gewerkschaftsführer, Lehrer, Arbeitgeber, Medienvertreter und alle meinungsführenden Persönlichkeiten sollten die Menschenrechte stark unterstützen. Das wäre angemessen und hilfreich, um wachsenden und gewalttätigen religiösen Extremismus, Intoleranz, hasserfüllte Verbrechen und Diskriminierung, sei sie religiöser oder antireligiöser, säkularer Art, zu mindern. Auf diese Weise wird die allgemeine Erklärung an praktischer Bedeutung und Ausstrahlung wachsen und niemals Gefahr laufen, ein bedeutungsloses Dokument zu werden. Soweit diese Erklärung. Letzteres gilt selbstverständlich auch für diese unsere Verpflichtung in dieser Erklärung des ADCOMs, also des Exekutivausschusses, gegenüber der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wollen wir verhindern, dass sie zu leeren Worten verkomme, so gilt es, unsere Botschaft sprachlich und inhaltlich auf ihre Menschenrechts- und Toleranztauglichkeit zu überdenken. Gefragt ist also eine adventistische Endzeitbotschaft, eine adventistische Eschatologie, die nicht von Feindbildern ausgeht, noch sich in Abgrenzung von anderen Kirchen negativ definiert, sondern die unser Selbstverständnis positiv darstellt. Das ist natürlich immer schwieriger, es ist immer leichter, sich zusammenzufinden, wenn man ein gemeinsames Feindbild hat, als wenn man nun aus positiven Überlegungen heraus sich fragt, naja, was wollen wir denn eigentlich? Ich bekenne mich zum Sabbat, nicht weil ich mit dem Mahlzeichen des Tieres und mit dem abgefallenen Christentum nichts zu tun haben will, sondern weil ich im Sabbat die Menschenfreundlichkeit Gottes und meine Befreiung durch Jesus Christus erlebe. Und in der Tat, wer die 28 Glaubensgrundsätze unserer Kirche aufmerksam liest, die 28 Glaubensgrundsätze haben nicht einen Verpflichtungscharakter, sie haben eine deklarative, eine erklärende Funktion, sie bringen zum Ausdruck, was die weltweite Adventgemeinschaft in ihrer Mehrheit glaubt. Es ist eine Orientierung, die selbstverständlich korrigiert werden kann, wenn man zur besseren Einsicht kommt. Das steht ohnehin in der Präambel. Wenn wir also die 28 Glaubensgrundsätze unserer Gemeinschaft aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, dass es in diesen Artikeln keine Verwerfungen anderer Kirchen gibt. So wie sie formuliert sind, sind sie menschenrechtskonform und versöhnt nachbarschaftlich. Die Pflege einer zeitgemäßen, toleranten Dialogkultur ist kein Verzicht auf das eigene religiöse Selbstverständnis. Wir sind anderen Kirchen gegenüber nicht intolerant, wenn wir ihnen etwa sagen, dass nach unserem Schriftverständnis der Sabbat der biblische Ruhetag ist. Wir beleidigen keinen Katholiken, wenn wir ihm sagen, dass nach unserer Kenntnis der Bibel und der Kirchengeschichte das Papsttum nicht auf der Bibel gründet. Denn mit einer Aussage dieser Art habe ich zu einer Lehrmeinung Stellung bezogen. Ich habe meinen Standpunkt sachlich kundgetan, ohne den Gesprächspartner wegen seiner katholischen Überzeugung zu verwerfen. Ich werde mit meiner rein sachbezogenen Stellungnahme die römisch-katholische Kirche nicht verteufeln, noch zum Feind Christi erklären, zu dem alle, die richtig glauben wollen, auf Distanz zu gehen haben. Und damit komme ich nun zum dritten Punkt, zum letzten Punkt unserer Ausführungen, die dreifache Engelsbotschaft als gegenwärtige Wahrheit. Wie verträgt sich nun die dreifache Engelsbotschaft mit dieser respektvollen Nachbarschaftskultur, die wir aufgrund unseres Bekenntnisses zur nicht diskriminierenden Religionsfreiheit und zur Toleranz auf Augenhöhe heute praktizieren? Wir bekennen uns einerseits zur Religionsfreiheit, zu einer toleranten Nachbarschaftskultur, und auf der anderen Seite haben wir es mit unserer dreifachen Engelsbotschaft zu tun. Diese Frage stellt sich, weil sich die Pioniere der Adventbewegung in diesem Bibeltext heilsgeschichtlich wiedererkannt haben und weil die dreifache Engelsbotschaft nach adventistischer Auslegung nun doch vorwiegend als eine Konfrontationstheologie daherkommt. Ihr seht, die Taktik meiner Didaktik liegt darin, dass ich Probleme schaffe, aber ich bemühe mich daher auch, die Probleme zu lösen. Ja. Unsere Auslegung der dreifachen Engelsbotschaft in ihren Grundzügen lautet folgendermaßen. Also es handelt sich um den Bibelabschnitt Offenbarung 14, Verse 6 bis 12. Die dreifache Engelsbotschaft stellt der Gemeinde der Endzeit ihren Auftrag vor Augen. Sie soll der Welt in der Zeit des Untersuchungsgerichtes, also um und seit 1844, den Erlösungsplan verkünden, um sie auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Ellen White sah im ersten Engel die Adventbewegung um 1844. Die Botschaft des ersten Engels fordert die Anbetung Gottes, des Schöpfers. Diese Anbetung besteht vor allem in der treuen Erfüllung der Gebote und hier einschließlich des Sabbatgebotes. Der zweite Engel verkündigt den Fall Babylons. Babylon ist die symbolträchtige Bezeichnung für die selbstherrliche Auflehnung der Menschen im Zeichen falscher Religionen. Dazu zählt auch das abgefallene Christentum der Endzeit mit seinen zahllosen Denominationen und mit seinen falschen Lehren. Die Kirchen trifft deshalb das Schicksal Babylons, weil sie die Botschaft Millers von der baldigen Wiederkunft Christi abgelehnt haben. Der babylonische Wein der Hurerei steht für die falschen Lehren, wie die Unsterblichkeit der Seele, die Bibelkritik oder auch die Einsetzung des Sonntags. In diesen Punkten treffen sich die protestantischen Kirchen mit dem Papsttum und dem Spiritismus. Ja, ich könnte hier die Quellen angeben, aber das tue ich jetzt aus Zeitgründen nicht, aber all diese Aussagen, die ich jetzt getroffen habe, sind bei mir mit Quellen belegt. Die Botschaft des dritten Engels warnt eindringlich vor der Anbetung des Tieres und dessen Bildes sowie vor der Annahme des Mahlzeichens des Tieres. Die Pioniere der Adventbewegung sahen um 1848, also im Jahr der sogenannten Sabbatkonferenzen, im Tier das Papsttum, im Bild des Tieres den abgefallenen Protestantismus, im Mahlzeichen des Tieres die Sonntagsfeier. Die christlichen Kirchen seien hoffnungslos dem Vernichtungsgericht Gottes verfallen, weil sie im Zeichen des Sonntags das Tier und sein Bildnis anbeten würden. Im Jahre 1855 übernahmen die Siebenten-Tags-Adventisten diese Auslegung. Nun, diese Auslegung der dreifachen Engelsbotschaft beinhaltet nicht nur eine Deutung, eine sachliche Auskunft, sondern auch eine Wertung und eine Verurteilung der gedeuteten Zielgruppen, eine Verwerfung, muss man sagen. Die Negativbotschaft an die eigenen Hörer lautet: Habt mit diesen Kirchen nichts zu tun, denn sie sind dem Gericht Gottes verfallen. Das Problem ist, diese konfrontative Auslegung der dreifachen Engelsbotschaft ist kaum noch die von uns bemühte gegenwärtige Wahrheit. Denn sie entspricht nicht der heutigen religiösen Wirklichkeit. Sie war die gegenwärtige Wahrheit des 19. Jahrhunderts. Denn die Kirchen von heute ehren den Schöpfergott durch ihr Bekenntnis zu ihrer sozialen und zu ihrer ökologischen Verantwortung sowie durch ihr Engagement für Gesellschaft und für Umwelt. Man denke an die Soziallehre der römisch-katholischen Kirche, man denke an das soziale Engagement der Orden, der Caritas, man denke an die kirchliche Bewegung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Es gibt kaum eine christliche Kirche, einschließlich und vor allem der römisch-katholischen, in der die überragende Bedeutung der Bibel nicht hervorgehoben würde. Die meisten Kirchen distanzieren sich auch von der Verbindung von Kirche und Staat. Vielleicht die orthodoxen Kirchen in Osteuropa machen da eine Ausnahme. Vom religiösen Zwang. Sie bekennen sich zur Menschenwürde, zu den Menschenrechten und insbesondere zur Religionsfreiheit. Vor allem tut die römisch-katholische Kirche eines nicht. Sie bekämpft den Sabbat nicht. Noch verfolgt sie jene, die den Sabbat halten. Und das aus drei Gründen. Erstens, wegen des Judentums. Der Anschlag auf den Sabbat wäre zunächst ein Anschlag auf das Judentum, das im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit weit mehr für den Sabbat steht als die Siebenten-Tags-Adventisten. Nach der Shoah weiß jede Kirche um ihre Verpflichtung zum Respekt gegenüber der jüdischen Religion. Zweitens, die Bekämpfung des Sabbats wäre auch ein Anschlag auf die Religionsfreiheit, der sich die katholische Kirche schon aus ureigenem Interesse besonders verpflichtet weiß. Man darf ja nicht vergessen, dass die katholische Kirche in vielen Ländern der Erde eine Minderheit darstellt, und zwar heute zur meistverfolgten Minderheit. Es ist also nicht völlig uneigennützig, wenn die römisch-katholische Kirche ganz entschieden an der religiösen Freiheit festhält, und sie wird sich nicht provozieren lassen, indem sie wegen des Sabbats andere verfolgt. Und drittens, die Kirchen, allen voran die katholische Kirche, wissen heute angesichts der Bedrohung des wöchentlichen Ruhetages, sei es der Sonntag oder sei es der Sabbat, sie wissen um die enge Zusammengehörigkeit von Sabbat und Sonntag. Die römisch-katholische Kirche, wie viele protestantische Theologen, wie schon einst Calvin, sind überzeugt, dass die alte Kirche den Sabbat nicht etwa zugunsten des Sonntags abgeschafft hätte, sondern, so wird es in der katholischen Theologie formuliert, sie hat den Sabbat im Sonntag aufgehen lassen. Ja? Also sie respektieren den Anspruch des Sabbats als Ruhetag. Deshalb verteidigen Kirchen und übrigens auch die Gewerkschaften mit einer biblischen Sabbattheologie den Sonntag gegen die säkularen Auflösungstendenzen wie gleitende Arbeitszeit, gleitender Ruhetag, pausenlose Produktivität, pausenloser Einsatz der Maschinen und uneingeschränkter Konsum. Das sind die Feinde des Sabbats wie des Sonntags. Und man versteht die Siebenten-Tags-Adventisten mit ihrem Sabbatanliegen. Ja, man ist sogar froh, dass es wie einst in der alten Kirche noch sabbathaltende Christen gibt. Kurz, viele Kirchen feiern den Sabbat nicht, aber sie behandeln ihn mit Respekt. Was tun nun mit der dreifachen Engelsbotschaft angesichts dieser grundlegend gewandelten religiösen Gegenwart gegenüber der Situation im 19. Jahrhundert? Die dreifache Engelsbotschaft verabschieden, das sei ferne. Aber die gewandelte religiöse Situation erfordert von unserer prophetischen Auslegung und unserer kirchlichen Beziehungsgestaltung eine Neupositionierung, um wirklich in der gegenwärtigen Wahrheit zu sein. Wir müssen die dreifache Engelsbotschaft menschenrechtskonform auslegen und sie im Geist einer respektvollen Nachbarschaftskultur, im Geist Jesu Christi verkündigen. Wie könnte das geschehen? Will man die dreifache Engelsbotschaft aus ihrem ursprünglichen geschichtlichen Zusammenhang deuten, dann muss man wissen, dass sie unter ganz extremen Umständen um das Jahr 95 nach Christus zu Papier gebracht wurde. Ihr Verfasser ist ja der uns bekannte Johannes, der wegen seines Glaubens als Strafgefangener auf Patmos einsitzt. Die Empfänger der dreifachen Engelsbotschaft wie der Offenbarung sind Christen, die wegen ihrer Treue zu Jesus Christus in Kleinasien und in der Stadt Rom unter dem Decknamen Babylon in der Offenbarung verfolgt werden. Angesichts des domitianischen Kaiserkultes fordert man von ihnen die Anbetung des römischen Gottkaisers. In dieser Extremsituation erhalten sie von ihrem Gefangenenältesten die ultimative Aufforderung, widersteht den Ansprüchen des Gottkaisers und hütet euch davor, ihn, das heißt die römische Staatsgewalt, anzubeten. Und zwar im Zeichen des damaligen Kaiserkultes. Und entscheidet euch natürlich für die wahre Anbetung des Schöpfergottes. Dieser bedrohliche geschichtliche Hintergrund erklärt nun den ultimativen Gerichtston der dreifachen Engelsbotschaft. Würden wir heute im Zeitalter der Menschenrechte, der Religionsfreiheit und der dialogischen Toleranz diesen ultimativen, diesen absoluten Ton gegenüber anderen Mitchristen aufrechterhalten, so könnten Sie uns vielleicht fragen, kommen Sie schon von der Insel Patmos? Sind Sie noch nicht in unserer heutigen Gegenwart angekommen? Mit anderen Worten, wir können in einem christlichen Umfeld nicht so reden, als hätten wir das Patentrecht auf die Christusbotschaft und so tun, als hätten wir zu bestimmen, wer dermaleinst gerettet wird und wer nicht. Wollen wir die dreifache Engelsbotschaft situationsgerecht verkündigen, dann müssen wir vom Gerichtston herunterkommen und sie als Botschaft der Liebe und der Freiheit in Verantwortung verkünden. Wir verstehen die dreifache Engelsbotschaft als Auftrag zum Wächteramt über den Umgang mit der Schöpfung und dem Menschen als Gottes Ebenbild. Das heißt, unsere Auslegung der Botschaft des ersten Engels muss ganz entschieden eine positive, eine ökologische und eine soziale Ausrichtung bekommen. Sie muss dem Schutz der Menschenwürde verpflichtet sein. Ellen White wurde einmal gefragt, ob die dreifache Engelsbotschaft die Botschaft von der Gerechtigkeit durch den Glauben wäre. Sie ist es, schrieb sie zurück, ohne ihre Antwort näher inhaltlich zu bestimmen. Ihre Aussage ist zunächst eine Aufforderung, die dreifache Engelsbotschaft positiv zu deuten. Wie denn? Fragt man sich. Da wird doch nur gedroht, oder? Es sei denn, man formuliert die zweite und die dritte Botschaft zeitgemäß und positiv. Babylon ist gefallen. Mit anderen Worten, wir entgehen der Sünde der religiösen Überheblichkeit, wenn wir uns an die Schrift halten und Jesus Christus zur Mitte unseres Lebens machen. Damit haben wir sie schon von vornherein auf den Weg der Rechtfertigung durch den Glauben verwiesen. Dem Aufruf des dritten Engels, das Tier, das heißt die zwingende römische Staatsgewalt, nicht anzubeten, werden wir heute gerecht, indem wir darauf achten, dass keine politisch-religiösen Machtstrukturen entstehen, die sich zum Schaden der Religionsfreiheit gegenseitig in Dienst nehmen. Das war das Problem zur Zeit des Johannes. Der Kaiser Domitian hat sich der römischen Religion bedient, um seine Macht zu festigen. Und das war das Problem auch der mittelalterlichen Kirche seit Theodosius dem Großen. Da hat die Kirche den Staat unterstützt und der Staat die Kirche, um gegenseitig sich zu ihren Zielen zu verhelfen. Das hat immer wieder zu Verfolgungen geführt und diese Konstellation ist angezeigt in der Offenbarung des Johannes und wir sind gut beraten, wenn wir dieses Prinzipielle zur Kenntnis nehmen und darüber wachen, dass solche Gefahren nicht wieder auf uns zukommen. Die Warnung vor dem Mahlzeichen des Tieres verstehe ich im Lichte von Offenbarung 18, wo im Anschluss an das Wort Babylon ist gefallen, geht aus von ihr, im Anschluss an dieses Wort ist eine große Wehklage der Kaufleute, die ihre Geschäfte nicht mehr treiben können, weil die Zerstörung Babylons, das heißt damals der Stadt Rom, angekündigt wird. Und im Lichte dieses 18. Kapitels der Offenbarung sehe ich in dieser Botschaft, im Mahlzeichen, den entschiedenen Prozess gegen die allbeherrschende Gewalt des Geldes mit ihren zerstörerischen Folgen für den Frieden, für die Gerechtigkeit und für die Schöpfung. Wurde Geldbesitz zum obersten Kriterium der sittlichen Entscheidungen erhoben wird, da sind Mensch, Gesellschaft und Mitschöpfung dem Untergang geweiht. Heute bedroht nicht der Sonntag den Sabbat, sondern eine Gesinnung, die der Allmacht des Geldes als oberstem Handlungsprinzip verpflichtet ist und so den Sabbat, wie übrigens auch den Sonntag, als Tag der Schöpfung, als Tag der Anbetung, als Tag der Erholung, als Tag der Gemeinschaft und Familie zerstört. Um es mit einem Satz zu sagen, ich sage Ja zur dreifachen Engelsbotschaft als kernadventistischer Sendungsauftrags, aber nicht als geklonte Konfrontationstheologie des 19. Jahrhunderts, sondern als gegenwärtige Wahrheit meiner Zeit, als Bekenntnis zu Toleranz und Religionsfreiheit, nicht als eine angstbesetzte und angstmachende Religion, sondern als Frohbotschaft. Zusammenfassend und vorausblickend können wir Folgendes sagen. Im Bemühen um eine zeitgemäße religiöse Nachbarschaftskultur ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten auf dem guten Weg von einer Theologie der Konfrontation zu einer Koexistenz in versöhnter Verschiedenheit, in versöhnter Vielfalt. Dieser Prozess einer zeitgemäßen Dialogkultur wird auch der Basis ankommen, an der Basis unserer Kirche. Denn sie wurzelt im adventistischen Erbe. Die Zukunft gehört nach meiner Ansicht der Nachbarschaftskultur in versöhnter Vielfalt. Denn zum einen, sie hat in der Botschaft Jesu einen viel stärkeren Rückhalt als die Theologie der Konfrontation. Und zum anderen, nur die Theologie der versöhnten Nachbarschaftskultur verträgt sich mit unserer Erklärung zu den allgemeinen Menschenrechten, worin wir uns auch zu den religiösen Freiheiten und Gewissensfreiheit verpflichten. Und nicht zuletzt, wir wissen es aus eigener Erfahrung, dass eine Konfrontationstheologie viele Gemeindeglieder ängstigt und belastet, unsere Gemeinde nach außen isoliert und nach innen spaltet. Während unsere Bereitschaft zur versöhnten Verschiedenheit bzw. zur versöhnten Vielfalt uns die Türen nach außen öffnet und nach innen unsere Verbundenheit untereinander festigt. Eine Glaubensgemeinschaft, so bemerkt Hans Küng, eine Glaubensgemeinschaft, die nicht zur Kenntnis nehmen will, dass sie aus schuldig gewordenen Menschen besteht, für schuldig gewordene Menschen da ist, wird hartherzig, selbstgerecht, unmenschlich. Sie verdient weder das Erbarmen Gottes noch das Vertrauen der Menschen. Eine Kirche aber, die in einer Geschichte der Treue und der Untreue, der Erkenntnis und des Irrtums damit ernst macht, dass einst Gottesreich Weizen und Unkraut trennen wird, der wird aus Gnade jene Heiligkeit zugedacht, die sie sich selber nicht verschaffen kann. Wenn die Glaubensgemeinschaft selbstgerecht auf die Versager, auf die Unfrommen und Unmoralischen herunterblickt, kann sie nicht gerechtfertigt in Gottes Reich eingehen. Wenn sie sich aber ihrer Schuld und ihrer Sünde ständig bewusst bleibt, dann darf sie fröhlich und getrost von der Vergebung Gottes leben. Meine Schwestern und Brüder, ich danke für eure Geduld und für eure Aufmerksamkeit. Ja.